stell mich mal hoch, damit auch die Letzten mich sehen können. Ich möchte mit einem Bibeltext heute beginnen, aufgeschrieben vom Lukas und nachzulesen im 12. Kapitel von Vers 13 an. Ein ungewöhnlicher Text für einen Erntedankgottesdienst. Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Und schließlich sagte er: So will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber nicht reich ist für Gott. Irgendwie ist mir dieser Landwirt sympathisch. Er erwartet eine große Ernte, eine Ernte, die größer ist, als er sich vorgestellt hat und die er erwartet hätte. Und er überlegt: Was mache ich jetzt? Die Dinger, die ich Scheunen, die ich habe, die reichen nicht. Und wie soll ich verantwortungsvoll mit der Ernte umgehen, die ich jetzt geschenkt bekommen habe? Was kann ich tun? Und vielleicht hat er sich sogar an einen jungen Mann, der viele Jahrhunderte vor ihm gelebt hat, erinnert. Der kam nämlich als Sklave nach Ägypten und durch eine abenteuerliche Geschichte wurde er stellvertretender Pharao. Ich meine, diese Position gab es vielleicht nicht so, aber immerhin zweiter Mann nach dem Pharao. Und als dann eine Zeit gekommen ist, wo richtig viel geerntet werden konnte, und zwar 7 Jahre hintereinander, hat dieser Mann, Josef hieß er, überall in den Städten riesige Speicher angelegt. Und als sie dann Jahr für Jahr die Überschüsse der Ernte in diese Speicher brachten, haben sie irgendwann aufgehört zu zählen. So viel Getreide war das. Wir haben heute natürlich viel größere Zahlen. Wir könnten das sogar in Gramm ausdrücken, was die da damals gesammelt haben. Ich denke, die hatten vielleicht keine so großen Zahlen. Aber er hat richtig Vorräte angelegt und unser Landwirt in dieser Begebenheit genauso. Er plant so. Und die Frage ist: Was war daran so falsch? Ist doch nicht schlecht. Investieren, Rücklagen schaffen. Ich möchte diese Begebenheit mal kurz verlassen. Warum hat denn Jesus diese Begebenheit, dieses Gleichnis erzählt? Er hat da eine Predigt gehalten und plötzlich hat da aus der Menge ein Mann gerufen: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Dieses Wort Meister hat wahrscheinlich in der Muttersprache dieses Mannes, in der auch Jesus gesprochen hat, hieß wahrscheinlich Rabbi. Und Rabbi ist eine Ehrenbezeichnung für einen Gesetzeslehrer. ein Gesetzeslehrer, der hatte nun die Möglichkeit, in zweierlei Hinsicht zu wirken. Er könnte sagen, okay, im Gesetz steht so und so geschrieben und so müssen wir uns verhalten. Und als Seelsorger hätte er diesem Mann sagen können, also hör zu, ermahnen können, also hör zu, du müsstest eigentlich mit deinem Bruder teilen, so wie das vorgesehen ist. Der Mann, der diesen Ruf gestartet hat, Meister, sag meinem Bruder, war offenbar der Jüngere. Und wahrscheinlich hatte er nur einen Bruder. Und damals war das so, in den meisten Fällen, dass wenn man zwei Söhne hatte, dann teilte man das gesamte Erbe in drei Teile. Zwei Teile bekam der Erstgeborene und einen Teil der Zweite. Und wenn ein Sohn 10 Söhne hatte, wurde alles durch 11 geteilt. Und der Erste bekam 2 Teile und alle anderen bekamen einen Teil. Und dass dieser Mann sagt, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teilt, bedeutet, dass er der Jüngere war. Und wahrscheinlich hat der Ältere sich gedacht, also das steht ja jetzt nicht im Text, ist ja auch bloß eine Geschichte, aber wahrscheinlich hat der Ältere sich gedacht, ich weiß ja nicht so, was mein kleiner Bruder vorhat. Der bringt das alles bloß unter die Leute, ich halte das mal alles zusammen. Das, was unser Vater erarbeitet hat. Okay, wie es auch immer war, erstaunlich ist die Reaktion von Jesus. Er sagt zu ihm, Mensch, sagen wir ja auch manchmal, wenn man sich über irgendwas ärgert oder über jemanden, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch eingesetzt? Wer also in Jesus einen Mann sieht, der sich für das Soziale einsetzt, zwischen den Menschen, der das Unrecht bekämpft, der ist an dieser Stelle wahrscheinlich entsetzt. Wie kann Jesus diesem Mann so eine Abfuhr erteilen? Mensch, wer hat mich zum Richter bei euch gemacht? Uns begegnet eine ähnliche Aussage und ich denke, das ist der Schlüssel, um das an dieser Stelle zu verstehen. Uns begegnet eine ähnliche Aussage in den Mosebüchern. Und zwar im Zusammenhang mit dem Mose. Der Mose, als er alt genug gewesen ist, hat er sich unter sein Volk gemischt. Und da sah er, wie einem seiner Landsleute Unrecht geschah. Und da hat er kurzerhand mit seiner Faust ausgeholt und den Ägypter so getroffen, dass von ihm nicht viel übrig blieb, sodass er ihn dann im Sand verscharren musste. Und am nächsten Tag, als er zwei seiner Landsleute sieht und ihnen begegnet, die sich gerade streiten, geht er dazwischen und sagt zu ihnen, Leute, ihr seid doch Brüder, könnt ihr euch nicht vertragen. Und die sind sauer auf den Mose und sagen zu dem Mose, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Wir finden eine fast ähnliche Bezeichnung. Und Gott hat diesen Mose in der Tat zum Richter und zum Erbschlichter eingesetzt. Und wir finden in den Mosebüchern eine ganze Reihe Begebenheiten, wo er genau in dieser Funktion wirken musste. Aber Jesus kam nicht als ein Richter oder Erbschlichter, sondern seine Aufgabe war Sühnetod und Erlösung. Und ich glaube, dass dieser Ruf dieses jungen Mannes, sag doch meinem Bruder so und so, dass dieser Ruf Jesus von seinem Weg als einen wegbringen sollte, der den Sühnetod bringt und die Erlösung. Er sollte ein Amt wahrnehmen, was er mal haben wird. Und das lesen wir auch in der Bibel, dass er als Richter kommen wird. Aber an dieser Stelle war er kein Richter. Sein Ziel war es, Menschen zu Gott zu bringen und nicht Besitz zu Menschen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz. Kommen wir zurück zu unserem Landwirt. Die Frage war gestellt worden, was hat denn der gute Mann verkehrt gemacht? Zwei Dinge fallen mir bei dieser Begebenheit auf und ich denke, wenn man lange genug nachgräbt, findet man sicher noch mehr. Aber der Bauer spricht hier nur von sich selbst. Diese vier kurzen Sätze, wo er mit sich ringt und überlegt und sich entscheidet, in diesen vier kurzen Sätzen ist siebenmal das Wort Ich drin und fünfmal das Wort Meins. Also es geht ihm um Meins. Irgendwas anderes spielt bei ihm überhaupt keine Rolle. Weder Gott noch Mitmenschen, noch nicht mal seine Frau. Dieses Gleichnis hat Jesus diesem Mann erzählt, der wollte, dass Jesus das Erbe ihm teilt. Und er hat dieses Gleichnis gerichtet an die Leute, die da bei ihm standen. Und er richtet dieses Gleichnis an uns, die wir heute so feierlich beieinander sind und Erntedank feiern. Und die Frage ist, Gott hat uns beschenkt, was machen wir daraus? Symbolisch haben wir hier etwas aufgebaut, eine wunderschöne Kreation aus Früchten, Gemüse und Blumen. Aber die symbolisch für all das stehen, was Gott uns im vergangenen, im zurückliegenden Jahr geschenkt hat. Aber Jesus ist derjenige, der aufdeckt. Er deckt auf die Gedanken dieses Mannes, dieses Bauern, dieses Landwirts. Und er deckt auch unsere Gedanken auf, unsere Denkmuster. Und vielleicht sind das nicht eure Gedanken, aber wenn man darüber nachdenkt und ehrlich ist, sind es Dinge, die einem nicht selten auch in den Kopf kommen. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich sorglos leben kann? Wie kann ich aus wenig viel machen? Schwierige Frage. Wie schaffe ich, dass es vor allem mir gut geht? Und die Rentendiskussion im Augenblick in unserem Land, die könnte ja durchaus unseren jüngeren Leuten die Haare zu Berge stehen lassen. Versorge. Aber vielleicht sind das nicht eure Fragen. Aber es macht deutlich, es gibt einen Hunger nach mehr. Es gibt ein Lied, ich wollte schon sagen, es ist ein Jugendlied, aber das wurde gesungen, als ich noch Jugendlicher war und davor wahrscheinlich auch. Dieses Lied heißt, was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zufrieden bin. Kennt das jemand? Es gibt ein paar Meldungen. Ja, ihr seht hier, wenn ihr euch umgeht, wer diese Jugendlichen sind. Ja. In der zweiten Strophe heißt es gegen Ende dieses Liedes, also in den letzten beiden Zeilen, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Als ich dieses Lied das erste Mal hörte, habe ich mich gewundert, warum die männlichen Sänger diese beiden Zeilen betont laut gesungen haben, mit einer ganz winzigen Umdichtung. Denn jetzt hieß es, je mehr er hat, je mehr sie will, nie schweigen ihre Klagen still. Hat ein bisschen gedauert, bis bei mir der Groschen gefallen ist, aber es bringt zum Ausdruck, dass dieses Streben? Ist es Vorsorge? Ist es Habgier, so wie Jesus das hier so derb formuliert? Nicht ganz unbekannt ist, auch bei gläubigen Menschen. Das war also der erste Punkt, was mir aufgefallen ist. Das dreht sich alles nur um ihn selbst. Der zweite Punkt ist, wahrscheinlich ist dem Bauern oder diesem Landwirt nicht bewusst, dass diese reiche Ernte nicht durch sein Mühen entstanden ist. Gut, er hat den Boden bearbeitet, er hat das Getreide aufgebracht, aber dass die Witterung genau so gewesen ist, wie sie notwendig war, damit das zur rechten Zeit keimt, dass es heranwachsen kann und dass es so reich trägt, das ist ja nicht das Übliche, da konnte er nichts dafür. Das hat Gott gemacht. Gott schenkte Wachstum, hat ihn reich beschenkt. Bei uns ist das auch, dass Gott uns beschenkt. Er beschenkt mit Gesundheit, er beschenkt mit Kraft, er gibt Fähigkeiten, dass wir Aufgaben wahrnehmen können. Vielleicht hat er sogar dafür gesorgt, dass du genau diesen Job hast, den du gerade hast. Manchmal sagen wir, ist gut gelaufen, da war jemand Bekanntes oder wie auch immer. Vielleicht hat Gott die Hände im Spiel gehabt. Aber genau das hatte der Bauer vergessen. Und die Konsequenz davon war, dass Gott ihm sagte, du bist ein Dummkopf, ein Narr. Und er sagt, heute Nacht wirst du sterben. Und wer wird was davon haben, von all dem, was du da zusammengesammelt hast? Nun könnte ich mir die Frage stellen, könnten wir uns die Frage stellen, wo komme ich denn in dieser Geschichte vor? Wer ist denn schon so reich wie dieser Bauer, dass er Scheunen abreißen muss und neue, größere bauen kann? Also auf meinem Konto ist noch genügend Platz für viele Nullen hinter der Eins. Und da brauchte ich keine große Scheune anzulegen. Wer ist denn schon so reich? Es gibt ein paar sehr reiche Leute. Carlos Slim Helú, ein Mexikaner, mit 69 Milliarden Dollar Vermögen. 69 Milliarden, das heißt, 69.000 Mal hat der eine Million. Bill Gates gehört natürlich auch dazu, ein bisschen weniger. Und der Ärmste von denen, der hat 18,7 Milliarden. Und wir sind normale Menschen. Und vielleicht ist das Bankkonto vielleicht gerade im Minus. Aber diese Haltung des Bauern ist die, uns wirklich so unbekannt? Versuchen wir nicht auch alles zu tun, dass es uns wirklich gut geht? Also da schließe ich mich nicht aus. Was kann man also tun, damit man sich nicht nur um sich selbst dreht? Und ich denke, das sind zwei Dinge wichtig. Das erste ist, und da möchte ich eine Geschichte erzählen, ein jüdischer Rabbi wurde eines Tages gefragt, Rabbi, warum hat Gott denn dem Volk Israel, als sie in der Wüste gewesen sind, jeden Tag dieses Manna gegeben? Und sie mussten jeden Tag sammeln und es reichte auch nur für einen Tag. Gott hätte das doch machen können, dass er ihnen gibt und das reicht dann einen Monat oder wenigstens eine Woche. Der Rabbi überlegte einen Augenblick und dann sagte er, lass mich mit einer Geschichte antworten. Und er erzählte von einem König, der einen Sohn hatte. Und für diesen Sohn setzte er einen Unterhalt für das Jahr fest. Und der Sohn erschien einmal im Jahr vor dem Vater, bedankte sich, grüßte ihn und ging wieder. Und das war für den König ein bisschen wenig. Und er überlegte und entschied sich, dass er für jeden Tag festlegte, was sein Unterhalt sein sollte, der Unterhalt für seinen Sohn. Und nun erschien der Sohn jeden Tag vor seinem Vater, dem König. Und der Rabbi beendete diese Geschichte mit einer Lehre: Der Dank gerät ganz leicht ins Vergessen, wenn es nicht täglich geübt wird. Viele Dinge nehme ich schon fast als selbstverständlich hin. Und wir feiern ja auch Erntedank bloß einmal im Jahr, oder? Aber das bedeutet ja nicht, dass wir nur einmal im Jahr sagen: Danke, lieber Gott, für alles, was du geschenkt hast. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jeden Tag, wann immer sich die Gelegenheit ergibt und wenn etwas Wunderschönes passiert oder wenn Gott uns mit irgendetwas beschenkt, dass wir uns dann bei Gott bedanken. Aber Ernte hat nur etwas mehr mit unseren Vorfahren zu tun, die tatsächlich im Herbst geerntet haben. Und wenn das dann alles vorbei war, dann hat man ein Fest gefeiert. Danke Gott, dass du uns reich gesegnet hast. Wir besinnen uns, und das kann durchaus auch mal im Jahr einmal geschehen, wem wirklich Dank gebührt und Ehre. Dann stellt sich natürlich die Frage, was hätte denn jener Landwirt mit seinem Vermögen anstellen können? Vielleicht noch eine Bemerkung nebenbei. Es handelt sich bei dieser Begebenheit tatsächlich um ein Gleichnis. Wir können jetzt nicht sagen, wenn der Landwirt fromm gewesen wäre, dann hätte Gott gesagt: Okay, kannst noch viele Jahre leben. Oder daraus schlussfolgern für unser Leben, dass Gott genauso handelt. Es gibt viele gläubige Menschen, die viel Gott opfern an Zeit und an Geld und was sie haben und müssen trotzdem eines zeitigen Todes sterben. Und es gibt viele Reiche, die sich um nichts anderes kümmern als um sich, und sie leben und leben und leben. Aber die Frage ist: Was würdest du tun, wenn du plötzlich überraschend so einen richtigen Geldsegen hättest? Wow, jetzt könnte ich mir endlich den Porsche 911 Turbo S kaufen. In 3 Sekunden von 0 auf 100. Das wäre doch was. Oder endlich meinen Traum erfüllen und mit meiner Familie eine Weltreise machen. Ihr freut euch, weil ihr genauso denken würdet. Also, man könnte ja auch anders denken. Man könnte denken: Lieber Gott, jetzt hast du mich so reich beschenkt. Ich weiß gar nicht, was ich damit zuerst machen soll. Hast du da eine Idee für mich? Und Gott würde vielleicht sagen: Ich habe dich beschenkt, damit du etwas geben kannst. Nicht alles für dich selber, damit du was geben kannst. Und das Interessante ist, dass Gott das nicht nur sagt bei demjenigen, der jetzt so einen richtigen Hauptgewinn gemacht hat, sondern bei jedem von uns. Ob ich reich beschenkt bin oder weniger reich beschenkt. Es liegt in meiner Hand, was ich damit mache. Ob ich krampfhaft die 800 Euro, die ich im Monat verdiene, zusammenhalte. Und dieses krampfhaft meine ich jetzt nicht ironisch, sondern man muss dann schon aufpassen in unserer Zeit. Oder ob ich davon etwas abzweigen kann und sagen kann: Egal was passiert, lieber Gott, das soll dir gehören. Und ich vertraue ihm, dass er mich nicht nackt im Regen stehen lässt. Ein Ehepaar bekam überraschend Besuch von einem Afrikaner. Sie kannten ihn, aber er kam überraschend zu Besuch. Und sie sagten ihm, wir haben heute Abend eine Party, wir sind eingeladen zu einer Party, den Mann kennen wir zwar, aber der ist sehr freundlich und er ist aufgeschlossen und flexibel, du kannst ruhig mitkommen. Und sie haben ihn mitgebracht und als der Gastgeber da das Ehepaar mit ihrem Gast sah, da war ihm erstmal so ein bisschen unsicher, weil er sich sagte, naja, ich weiß von dem Hunger in der Welt und ich weiß, dass in dem Land, aus dem er kommt, es nicht gerade so üppig ist mit Lebensmitteln und mit Essen und regelmäßigen Mahlzeiten. Und er schien sich so ein bisschen zu entschuldigen und sagte, wir haben heute ein seltenes Jubiläum und haben hier etwas aufgebaut und es war ein riesiges Buffet aufgebaut für die Gäste. Und wir wollen gemeinsam feiern. Und da sagte der Afrikaner ein interessantes Wort darauf. Er sagte, ich habe überhaupt kein Problem mit dem, was da aufgebaut ist und mit dem, was gefeiert wird. Wenn wir zu Hause feiern, dann stellen wir auch viel mehr auf den Tisch als sonst. Ich habe nur ein Problem damit, dass bei euch sich der Alltag nicht so sehr von den Festen unterscheidet. Das ist so ein bisschen unsere Situation. Wir können es nicht abstreiten, wir gehören zu den Wohlhabenden auf dieser Welt. Und Gott lädt uns ein, nach unseren Möglichkeiten ihm für seine Zwecke oder dort, wo Hilfe nötig ist, Dinge zur Verfügung zu stellen. Was hätte also der Landwirt tun können? Er hätte für die Armen etwas unternehmen können, die es immer gibt. Und Jesus hat gesagt, Arme wird es immer unter euch geben. Er hätte vielleicht missionarische Projekte unterstützen können. Er hätte vielleicht einen beträchtlichen Teil dafür geben können, dass hier bei uns der Fahrstuhl gebaut werden kann. Okay, der zeitliche Abstand ist ein bisschen groß. Aber es ist die spannende Frage für mich, lieber Gott, was willst du von mir? Wie kann ich mit dem, was du mir gegeben hast, wie kann ich da meinen Dank zum Ausdruck bringen? Wenn ich darüber nachdenke, was er mir an Gesundheit gegeben hat, dass er mir eine relativ sorglose Gegenwart geschenkt hat, dass er dafür gesorgt hat, dass ich mein Ein- und Auskommen habe, da kann ich das nicht einfach so schnell beantworten, weil ich muss darüber überlegen. Und ich muss mit ihm darüber reden. Aber ich muss es mit ihm tun. Denn der Schlusssatz aus der Geschichte von Jesus war, wem wird dann all das gehören, was du aufgehäuft hast? Gesammelt, und doch hat er nichts davon. Das Anhäufen von Gütern ist dann sinnlos. Ein junger Mann, der christlich gelebt hat und sich redlich mühte, alles zu tun, was Gottes Wille war, sagte und betete auch darüber, Gott, kannst du mir nicht zeigen, was für mein Leben noch wichtig wäre? Es könnte ja sein, dass da Dinge bei mir sind, die nicht so richtig laufen, zeig mir das doch bitte. Und eines Tages schenkte ihm Gott einen Traum. Und in diesem Traum begleitete Gott ihn in zwei Räume. In den ersten Raum, in den er ihn hineinführte, der war luxuriös ausgestattet. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch, auf dem massenweise gebündeltes Geld lag in Scheinen. Und er staunte nur so. Und dann führte er, der Herr, den jungen Mann in einen anderen Raum. Und der sah richtig ärmlich aus, richtig heruntergekommen. Auch in diesem Raum stand in der Mitte ein Tisch, wackelig, und ein paar Münzen lagen dort, Cents und Hosenknöpfe hat er wahrscheinlich nicht gegeben, denn sonst hätte er nämlich ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber nun überlegte er sich, was könnte denn das bedeuten? was ich hier gesehen habe. Diesen Raum so voller Luxus und diesen Raum, der so mager bestückt ist. Und da sagte Gott zu ihm, in dem Zimmer, in dem wir gerade stehen, in diesem ärmlichen Raum, das ist das, was du in deinem Leben ausgegeben hast, um Bedürftigen zu helfen. Und der andere Raum, das ist das, was du für dich selbst gebraucht hast. Und vor dem Hintergrund, dass Jesus einmal sagen wird, ich bin hungrig gewesen, ich war durstig, ich habe gefroren, ich war krank, ich saß im Knast und du bist da gewesen, du hast mir etwas gegeben. Und als die Leute, die Menschen ihm sagen, ja, Herr, wo warst du denn hungrig und durstig? Ach, ihr kennt das ja. Da sagt Jesus, was ihr einem von diesen meinen geringsten Mitbrüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ist schon von Bedeutung. Wenn jemand verstanden hat, dass ich gegen Vorsorge gesprochen habe, dann hat er mich missverstanden. Auch ein Josef hat vorgesorgt. Von ihm haben wir es gelernt, was es bedeutet, vorzusorgen. Aber am Ende zählt das, was Jesus sagt, was du für mich getan hast, was du für deine Nächsten getan hast, der in Not ist. Darauf will uns Erntedank heute erinnern. Amen.